In unserer Kleingruppe, die ich habe mit ein paar tollen Jungs aus unserer Gemeinde, haben wir immer wieder sehr, sehr gute Abende, guten Austausch. Wir lesen gemeinsam die Bibel und immer wieder sind wir in einem Thema drin. Letztens auch waren wir in einem Thema drin und plötzlich hat ein Jugendlicher gesagt, einer der Jungs, ich bin schon sehr froh, dass ich mit Jesus leben kann. Mit Jesus, da habe ich eine Hoffnung. Mit Jesus, da habe ich Sinn. Wenn ich mir vorstellen würde, ich würde ohne Jesus leben, dann würde ich einfach so in den Tag hineinleben. Irgendwie würde ich morgens aufstehen, vielleicht würde ich arbeiten gehen, abends nach Hause und vielleicht würde ich noch fürs Wochenende leben, weil da kann ich dann tun, was ich möchte. Aber eigentlich ist das total sinnlos. Aber mein Leben mit Jesus, das ergibt Sinn. Da habe ich Hoffnung, auch wenn es mal schwierig ist. Das Leben mit Jesus, in diesem Leben weiß ich, warum ich morgens aufstehe. Ich weiß, warum ich zur Arbeit gehe, denn dann kann ich meinen Mitmenschen dienen. Letztendlich Jesus dienen. Und auch wenn es mal schwierig ist, habe ich Hoffnung im Leben mit Jesus. Ich bin unglaublich gerne mit diesen Jungs unterwegs und die Kleingruppe tut immer wieder gut. Es ist ermutigend, es ist herausfordernd und einfach gut. Also ich ermutige auch dich, wenn du in keiner Kleingruppe bist, schließ dich unbedingt einer an. Denn es ist so unglaublich wertvoll, gemeinsam unterwegs sein zu dürfen. Aber ich bin heute Morgen nicht hier, um Werbung für Kleingruppe zu machen, sondern ich möchte gerne mit euch in einen Text einsteigen aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5. Petrus, er schreibt einen Brief an Christen in der Zerstreuung, in der Diaspora. Christen wurden verfolgt und sie mussten sich verteilen in verschiedene Gebiete. Und sie haben da unglaublich Schlimmes erlebt. Petrus schreibt diesen Brief in diese leidvollen Verfolgungssituationen hinein. Sie haben Verfolgung erlebt, Gefangennahme, Folter bis zum Tod. Und das alles nur, weil diese Personen, diese Christen, Christen waren. Aufgrund ihres Glaubens wurden sie verfolgt. Und jetzt schreibt Petrus diesen Brief in diese Situation hinein, in diese leidvollen Situationen hinein der Christen. Und der Petrusbrief wird zum Trostbuch. Es ist eine ganz praktische Anweisung auch, wie man auch mit leidvollen Situationen umgehen kann. 1. Petrus 1, 3 bis 5, dort steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat, sodass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes, unverderbliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Auf dieses Heil hin, das bereit liegt, um am Ende der Zeit offenbar zu werden, bewahrt euch Gottes Kraft durch den Glauben. Petrus schreibt diesen Brief in eine Verfolgungssituation hinein. Ich finde ganz spannend, was Petrus hier nicht macht, was wir heute wahrscheinlich machen würden. Wenn wir einen Brief schreiben würden an Verfolgte, dann würden wir wahrscheinlich beginnen mit, deine Situation ist so richtig schlimm und ich bin froh, bin ich nicht in dieser Situation drin, aber trotzdem fühle ich mit dir. Mitleid wäre irgendwie völlig da. Aber Petrus erscheint da hier wie kein Mitleid zu haben. Ich glaube, das kommt davon, weil Petrus und auch die Christen damals, für sie war klar, wenn wir mit Jesus leben, dann ist Verfolgung absolut normal. Es ist normal. Ich brauche nicht Angst davor zu haben, dass mal Verfolgung kommt, weil die Verfolgung ist schon da oder sie wird ganz sicher kommen. Verfolgung ist ganz normal für sie. Und darum startet Petrus hier mit einem Lobpreis. Mit einem Lobpreis. Gepriesen sei Gott. Alle Ehre gehört Gott. Und das muss man sich jetzt mal geben. Petrus schreibt das, gelobt sei Gott. Wegen Gott wird Petrus, werden die Christen verfolgt. Und als erstes startet er mal mit, alle Ehre sei Gott, wegen dem wir ja auch Verfolgung erleiden. Wie kommt Petrus dazu, genau das zu schreiben? Petrus kommt dazu, weil Gott, der Vater, durch Jesus Christus neues Leben schenkt. Petrus und alle Christen, sogar Christen bis heute, haben ein neues Leben erhalten. Und somit auch ein altes Leben mal gehabt, das irgendwie erneuert wurde. Petrus und alle Christen bis heute haben ein neues Leben voller Hoffnung. Nicht ein Leben, das hoffnungslos ist. Das hatten wir mal. Das hatte Petrus mal. Er hatte auch ein altes Leben, das total hoffnungslos ist. Wir können uns fragen, ein Leben hier auf Erden zu führen ohne Gott ist eigentlich sehr hoffnungslos. Ein paar Jahre hier auf Erden leben, ja, für was eigentlich? Dass ich so ein bisschen in den Tag hineinleben kann oder was ist genau der Sinn dahinter? Dass ich es so ein bisschen schön habe, bis ich dann sterben muss und wie alles vorbei ist. Genau diesen Punkt durften wir bei uns in der Kleingruppe erkennen. Das Leben mit Jesus, das bietet Hoffnung, das bietet einen Sinn. Das Leben ohne Jesus ist fast ein bisschen trostlos. Wir leben, bis wir wieder gehen müssen. Man könnte eigentlich auch sagen, das Ziel des Menschen ist das Grab. Ein anderes Ziel gibt es in dem Sinne nicht. Ein Leben ohne Gott hat keine Hoffnung über den Tod hinaus. Die Hoffnung ist einfach fertig. Mit dem Grab ist wie Schluss. Und ganz ehrlich, auch hier auf Erden geht es uns ja nicht sehr gut. Wir leiden unter ganz vielem. Wir leiden unter Verletzungen. Wir leiden unter Krieg. Es ist nicht so harmonisch hier auf dieser Erde, wie wir es gerne haben würden. Also auch wenn wir sagen, das Leben ist das Ziel, ist doch letztendlich das Leben hier gar nicht so schön, für das es ein Ziel sein sollte. Und dann kommt der Tod und alles ist vorbei. Gott aber hat sich ein Leben von uns Menschen ganz anders vorgestellt. Als er uns geschaffen hat, hat er uns perfekt geschaffen. Auch in einer perfekten Umgebung, auch in Harmonie mit Gott. Aber der Mensch hat gesagt, ich will meine eigenen Wege gehen. Ich will selber Gott sein und bestimmen, was für mich gut ist und was nicht. Und so brach die Beziehung von Gott und uns Menschen auseinander. Die Bibel nennt das der Sündenfall. Durch die Sünde sind wir getrennt von Gott. Die Beziehung ist zerbrochen. Durch all das, was wir tun, was Gott nicht gefällt, sind wir getrennt. Aber noch schlimmer, durch unsere Sünde müssen wir sterben. Nach dem Sündenfall ist das Grab zu unserem Ziel geworden von uns Menschen. Jetzt ist Petrus hier aber gar nicht so hoffnungslos, wie das klingt, sondern Petrus hat dieses alte Leben hinter sich gelassen und konnte ein neues Leben starten. Er lobt Gott. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat. In Gottes großer Barmherzigkeit schenkt Gott uns ein neues Leben. Ein neues Leben, das komplett anders ist, das wertvoll ist, das sinnvoll ist, das Hoffnung hat. Ein Leben auch nach dem Tod. Aber für das musste Jesus sterben. Er musste den Tod auf sich nehmen an unserer Stelle. Und immer wieder, wenn ich über diese Tatsache nachdenke, merke ich, Gott hätte das nicht machen müssen. Gott hätte seinen Sohn nicht für uns ans Kreuz gehen lassen müssen, dass er dort stirbt. Aber er wollte es, weil er uns liebt. Und dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, darin sehen wir Gottes große Barmherzigkeit. Er selbst hat sich hingegeben an unserer Stelle. Und durch das bekommen wir eine lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung übers Grab hinaus. Diese Botschaft, die lässt mich ewiglich Freude haben, weil ich als hoffnungsloser Mensch oder Petrus als hoffnungsloser Mensch Hoffnung durch Jesus finden konnte. Aber ich bin nicht ein neuer Mensch geworden, einfach aufgrund meiner Anstrengungen, weil ich so viel Gutes tue oder weil ich ein grundguter Mensch bin oder weil ich Pastor bin, darum bin ich gerettet. Nein, überhaupt nicht. Wegen Gottes großer Barmherzigkeit darfst auch du gerettet sein, darfst auch du diese lebendige Hoffnung haben. Mit dem Tod von Jesus am Kreuz ist es aber nicht fertig, sondern Jesus ist auferstanden. Und mit diesem Auferstehen hat er auch den Tod hinter sich gelassen. Er hat den Tod besiegt. Und darum dürfen wir jetzt eine lebendige Hoffnung haben. Es steht hier im Text, sodass wir nun durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht auf ein unzerstörbares, unbeflecktes, unverderbliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Durch die Auferstehung von Jesus Christus dürfen wir eine lebendige Hoffnung haben, dass auch unser Grab hier auf Erden nicht das Ende ist, sondern dass es weitergehen wird. Eine Hoffnung über den Tod hinaus. Letztendlich eine ewige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung steht hier. Aber was ist das genau? Was ist die lebendige Hoffnung? Unsere lebendige Hoffnung ist die Aussicht auf ein Erbe. Aber was ist denn das Erbe? Wir lesen das im Vers 5. Es ist das Heil, unsere Rettung. Das Erbe, das auf uns wartet, ist die Ewigkeit. Die Ewigkeit bei Gott, in enger Gemeinschaft mit Gott, in seinem Reich. Und letztendlich ist das Erbe Gott selbst. Gott selbst, den wir haben dürfen, dem wir Beziehungen pflegen dürfen. Jetzt, wenn wir in der Bibel von Hoffnung lesen, dann ist ganz wichtig, auch gerade für uns heute zu verstehen, wenn von Hoffnung gesprochen wird, dann ist das nicht einfach ein wirres Gedankenkonstrukt. So, wenn wir in der Bibel von Hoffnung lesen, dann ist es nie oder hat es nie den Beiklang so von Ungewissheit oder von einem Wunschdenken. Sondern wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann beruht diese Hoffnung immer auf einer Tatsache oder einer Verheißung, die Gott ausspricht. Also, es ist nicht einfach so undefiniert, diese Hoffnung, sondern wir können in der Bibel sehr, sehr genau nachlesen, welche Hoffnung wir haben. Und durch Jesus dürfen wir Anteil an dieser Hoffnung, an dem großartigen Erbe haben, einmal in Ewigkeit bei ihm sein zu dürfen und ihm gleich sein zu dürfen. Hier im Text wird ein bisschen beschrieben, so wie denn dieses Erbe aussieht. Und es wird hier in Negativformen geschrieben. Ganz einfach aus dem Grund, weil es sehr, sehr schwer in Worte zu fassen ist, wie dieses Erbe ist. Aber mit diesen Begriffen können wir uns etwas darunter vorstellen. Wir lesen da hier, dass das himmlische Erbe, unsere lebendige Hoffnung, unvergänglich ist. Griechischen könnte man auch übersetzen, es ist nicht zerschmelzend. Also wenn man so einen Eiswürfel in die Hand nimmt, dann zerschmilzt er. Irgendeinmal ist er weg. Das himmlische Erbe ist unvergänglich. Es zerschmilzt nicht, es zergeht nicht, es verfällt nie, es zerbricht nie. Man könnte sagen auch, dass die lebendige Hoffnung ist unvergänglich und somit gegen den Tod gesichert, weil auch Christus den Tod überwunden hat. Das himmlische Erbe ist auch unbefleckt. Wenn ich so in die Welt schaue und schaue, was da für Erben vererbt werden, dann sind diese Erben selten, sage ich jetzt mal so, völlig makellos. Irgendwo, wenn viel vererbt wird, da steht meistens irgendeine böse Absicht dahinter. Menschen mussten darunter leiden, dass jemand Geld anhäufen konnte. Die irdischen Erben sind befleckt, sie sind trüb. Es stehen manchmal auch so böse menschliche Absichten dahinter. Und es wurde auf Kosten von anderen zusammengesammelt. Das himmlische Erbe ist unbefleckt. Es ist makellos. Es ist rein. Nicht mit menschlichen bösen Absichten. Auch nicht auf Kosten der anderen, sondern Jesus selbst hat die Kosten getragen. Und niemand sonst musste leiden, für das wir dieses Erbe haben dürfen. Man könnte auch sagen, dieses unbefleckte Erbe ist gegen jede Sünde gesichert. Und das Letzte, was steht, ist, es ist unverwelklich. Ich weiß, manche Personen mögen Blumen geschenkt bekommen. Und ich finde das irgendwie auch ein bisschen dumm. Denn man verschenkt etwas Totes, man verschenkt abgeschnittenen Blumen, die sich irgendwie noch so zum Überleben zwingen und ein paar Tage durchhalten, bevor sie dann verwelken. Und was macht man, wenn sie verwelkt sind? Man schmeißt sie weg. Sie haben den Wert verloren. Das himmlische Erbe, es verliert den Wert niemals. Der Wert wird nicht weniger, sondern der Wert, er bleibt. Ich kann auch sagen, das himmlische Erbe ist gegen die Zeit gesichert. Es ist nicht wie ein Aktienkurs, der hoch und runter geht, sondern der Wert, der bleibt und geht niemals runter. Und wir haben jetzt eine lebendige Hoffnung auf so ein unglaubliches Erbe, das ewig ist, das Bestand hat, das unglaublich wertvoll ist. Und Petrus schreibt das den Christen in der Verfolgung. Er schreibt das und sagt ihnen damit, ihr habt durch Jesus Anteil an dieser lebendigen Hoffnung. Und darauf soll euer Augenmerk sein, auf diese lebendige Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Aussage geht, so den Blick auf diese lebendige, ewige Hoffnung zu richten. Weil ich nehme wahr, dass wir Menschen immer wieder nach Hoffnung hier auf Erden suchen. Nach Hoffnung, weil wir uns gerade auch in schwierigen Situationen nach Sicherheit sehnen. Nach einer Hoffnung, nach einer guten Zukunft. Und da suchen wir überall, um diese Hoffnung irgendwie greifbar zu machen. So die lebendige Hoffnung, die wir haben, ist uns manchmal wie zu wenig. Sondern wir brauchen noch etwas anderes. Etwas, das mir im Hier und Jetzt eine Hoffnung gibt. Das mir hier und jetzt Sicherheit gibt. Und so suchen wir überall ein bisschen. Und wir finden vermeintliche Hoffnung in Freunden. Ich habe gute, genügende Freunde und somit ist meine Zukunft wie auch abgesichert, weil ich habe ja Freunde, die mir auch in schwierigen Situationen helfen. Die Hoffnung wird auf Freunde gesetzt. Oder auch das Geld. Wir in der Schweiz sind reich. Wir können uns sehr, sehr viel leisten. Wir haben genug von allem. Und wir haben sogar genug, um uns auch Gesundheit zu kaufen. Denn wir haben Geld, wenn es uns schlecht geht, gehen wir ins Krankenhaus oder sonst zum Arzt und bezahlen für die beste Medizin, die wir kriegen können, für die beste Therapie, die wir kriegen können, bezahlen wir, bekommen wir und die Gesundheit ist geregelt. Oder wir Schweizer, wir sind auch Meister im Versichern. Unsere Güter, die sind uns so wichtig, da nehme ich wie jede Sicherheit im Kauf, jeder noch so hohe Preis im Kauf, um mein Auto, mein Fahrrad, mein Haustier, meine Zähne, mein Leben meiner Freunde, der Menschen, die um mich herum sind, oder auch das zukünftige Leben von mir, muss ich versichern. Bezahlen einen hohen Preis auch dafür, weil wir uns nach Sicherheit sehnen. Vor ein paar Jahren habe ich sogar herausgefunden, das war für mich so ein Mindblow, als ich herausgefunden habe, sogar Versicherungen werden versichert. Das ist für mich nur sehr, sehr schwer vorstellbar, dass das überhaupt irgendwie funktioniert, aber gibt es. Oder wir können unsere Sicherheit, unsere Hoffnung in die Infrastruktur setzen. Habe ich nur ein Eigenheim, dann brauche ich nicht immer Miete zu bezahlen. Es kommt mir viel günstiger. Und mein Eigenheim, das ist dann so, da habe ich Videokameras, da habe ich Alarmanlage, einen hohen Zaun ringsum, dass ja niemand dahin kommt. Gute Absicherung. Oder ich vertraue in die Infrastruktur der Schweiz, die Politik oder auch in die Krankenhäuser. Wenn alle Stricke reißen, kann ich dahin gehen und dort wird mir dann geholfen. Wir setzen unsere Hoffnung auf ganz vieles. Das Problem ist, all diesen Dingen setzen wir unsere Hoffnung auf vergehende Dinge. Letztendlich tote Dinge. Nur die Hoffnung, die auf das in Jesu Auferstehung offenbar gewordene ewige Leben gegründet ist, ist eine lebendige Hoffnung. Alle andere Hoffnung, die sich auf irdische Dinge stützt, ist eine wesensmäßige, vergehende, tote Hoffnung. Aber gerade in schwierigen Situationen, da klammern wir uns an irgendetwas Irdischem, weil da können wir festhalten. Aber das ist wie wenn wir uns an einem Eiszapfen festhalten würden. Dieser ist vergehend. Irgendeinmal ist er weg, er ist verschmolzen. Das ist tote Hoffnung. Und wenn wir unser Leben, unsere Hoffnung auf irdische Dinge setzen, dann wird das einmal vergehen. Und es ist letztendlich eine tote Hoffnung, eine Hoffnung, die wir uns nur einreden, weil diese Dinge bringen uns letztlich keine Hoffnung, sondern sie sind tot. Unsere wahre Hoffnung, auch die Hoffnung, die Petrus hier den Verfolgten weitergibt, ist, schaut auf das, was in Ewigkeit Bestand hat. In allem, in unserem Leben, in jedem Lebensbereich müssen wir uns diese Frage stellen. Dient oder wie dient diese Sache zu meiner persönlichen Ewigkeit oder auch zu der Ewigkeit meiner Nächsten, die um mich herum sind. Und ich glaube, wir können genau diese Frage so auf zwei Seiten immer wieder anschauen. Wir können schauen, sind diese Dinge so wie ein Punkt, so klein, vielleicht auch nur so klein, ein Punkt. Im Hier und Jetzt brauche ich Hoffnung, sofort zugänglich, im Jetzt. Oder schaue ich auf eine große Ewigkeit, auf die Linie letztendlich, die viel, viel größer, viel, viel länger ist als dieses Jetzt. Wir müssen uns in jedem Lebensbereich fragen, wie hat diese Sache mit meiner Ewigkeit zu tun? Vorher habe ich ein paar Dinge erwähnt, mit denen wir leben. Freunde, Geld, Versicherungen und auch die Infrastruktur. Und eines ist mir ganz wichtig, ich will diese Dinge nicht verteufeln. Wir haben auf dieser Erde mit diesen Dingen zu tun. Wir brauchen Geld, damit wir hier leben können. Aber wir brauchen nicht unsere Hoffnung ins Geld zu setzen, sondern unsere Hoffnung setzen wir in Jesus Christus. Das ist eine lebendige Hoffnung. Wir können alle diese Dinge so einsetzen, dass Beziehungen, Geld, Versicherungen auch in Ewigkeit Bestand haben, aber nicht unsere Hoffnung auf diese Dinge gesetzt werden. Ich persönlich, ich möchte mich immer wieder von Gott herausfordern lassen, auch diese Dinge zu hinterfragen. Wie setze ich mein Geld ein? Mein Geld ein, damit in Ewigkeit etwas passieren darf. Wie kann ich meine Freundschaften pflegen, damit diese Freundschaften auch in Ewigkeit fortgeführt werden? Habe ich einfach Freundschaften um der Freundschaft willen? Oder geht es mir um die Person dahinter? Wir können gut Freundschaften pflegen und dann haben wir ja Freunde und die können uns dann irgendetwas bringen. Aber in Freundschaft geht es in erster Linie mal darum, sich zu verschenken, für den anderen ein Freund zu sein und nicht, dass ich ein Freund habe und sogar sagen kann, hey, mit dem bin ich im Fall befreundet. Ich kann dir alles organisieren, wenn du das willst, denn ich kenne diese Person. Es geht nicht um eine Freundschaft, um der Freundschaft willen, sondern wegen der Person. Und auch, wie kann ich meine Zeit nutzen mit Ewigkeitsperspektive? Und ich möchte euch mal etwas sagen, zwar als Pastor kann ich meine Zeit genauso nützen, dass sie nichts zur Ewigkeit beiträgt. Und genau gleich kann ich die Zeit nützen, dass jede Minute zur Ewigkeit beiträgt. Und genau gleich ist das bei euch auch. Egal ob Chemielaborant, ob Lehrer, Straßenbauer, was auch immer, ihr könnt diesen Beruf ausführen, auch mit der Ewigkeitsperspektive. Mit der Perspektive, ich diene meinem Nächsten, weil ich dadurch auch Jesus diene. Aber unsere Zeit ist ja nicht einfach nur beim Arbeiten, sondern wir haben auch Freizeit. Und in dieser Freizeit, auch da, sollten wir uns immer wieder die Frage stellen, wie kann ich diese Zeit investieren, für das sie auch in Ewigkeit einen Wert hat. Und auch da, ich bin in der Feuerwehr und ich kann mich in der Feuerwehr investieren, einfach damit ich in der Feuerwehr bin, weil die Feuerwehr ist cool, sie hat coole Autos, man kann mit Wasser so relativ weit spritzen und so weiter. Und es macht auch Freude. Oder ich kann sagen, hey, ich will diesen Dienst tun, damit auch in Ewigkeit etwas geschehen kann. Ich will in der Feuerwehr sein, weil ich meinem Nächsten dienen möchte. weil ich Beziehungen schaffen möchte, damit ich sie einladen kann, hier in den Gottesdienst zum Beispiel. Und genau gleich kann das auch im Fußballverein sein oder wo auch immer. Auch da können wir in einem Verein tätig sein, aktiv sein mit einer Ewigkeitsperspektive und nicht einfach nur fürs Hier und Jetzt, dass wir Fußball spielen können, Tore schießen und uns bejubeln lassen, sondern mit Ewigkeitsperspektive. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Was sind irdische Dinge, von denen du dir Hoffnung, Sicherheit erwartest, an die du dich klammerst, wie an diesen Eiszapfen, der irgendeinmal zerschmilzt, der tot ist? Ich möchte dich ermutigen auch, dass du diesen Eiszapfen loslässt und deinen Blick in die Ewigkeit auch richtest. Ich möchte noch zu den letzten Versen kommen. Wir haben gesehen, als Menschen sind wir hoffnungslos, aber durch Gottes große Barmherzigkeit schenkt er uns Hoffnung auf dieses Erbe, Hoffnung auf das Heil. Vers 5, auf dieses Heil hin, das bereit liegt, um am Ende der Zeit offenbart zu werden, bewahrt euch Gottes Kraft durch den Glauben. Eigentlich müsste ich jetzt hier eine weitere Predigt halten, weil dieser Vers hat so viel drin, dass man ja eine Predigtserie auch machen könnte über diesen Vers. Ich habe mich trotzdem entschieden, in aller Kürze nehme ich diesen Vers noch mit rein, weil ich euch diese Ermutigung auch nicht vorenthalten möchte. Die Ermutigung hier im Vers drin, Gott ist unser Vollender. Wir dürfen jetzt schon, wenn wir mit Christus leben, Erben sein. Aber unser Erbe ist auch noch ausstehend. Es wird erst kommen. Und bis dahin dieses Erbe kommt, also entweder Jesus wiederkommt oder wir diese Erde verlassen, wird Gott gut zu diesem Erbe sorgen. Das Erbe, das liegt im himmlischen Safe. Gut beschützt, da in Sicherheit. Und genau gleich beschützt uns auch Gott. Er bewahrt uns durch seine Kraft. Wir müssen uns mal vorstellen, was für eine Kraft Gott hat. Gott hat die Kraft, Jesus Christus von den Toten wieder lebendig zu machen. Und diese Kraft, dieser Gott ist nun mit uns und wird uns bewahren auf dieser Welt, bis wir zu dem Heil, zu dem Erben kommen können. Und das durch den Glauben. Es gibt hier die zwei Seiten, die sehr gut aufgezeigt werden. Auf der einen Seite Gottes Kraft, Gottes Seite, die uns bewahrt. Und aber auch die menschliche Seite, durch den Glauben werden wir bewahrt. Also unsere Entscheidungen, die haben Einfluss. Wir Menschen haben selbst auch Verantwortung für was wir tun, was wir lassen. Und trotzdem ist Gott mit seiner Kraft da und bewahrt uns. Diese beiden Seiten sind da. Egal, unter was du im Moment vielleicht auch leidest, welche Schwierigkeiten du im Moment hast, Gott ist auch dein Vollender. Gott hilft dir immer wieder, dass du auch deinen Blick auf diese lebendige Hoffnung richten kannst. Und nicht auf die Tote richten musst. Er schaut zu dir. Er ist da mit seiner gewaltigen Kraft. Und so dürfen wir auch gelassen auf dieses ewige Erbe zugehen. Gott hat die Barmherzigkeit gehabt, uns aus der Hoffnungslosigkeit herauszuführen und Hoffnung zu schenken. Und er wird uns auch bewahren durch seine Kraft und durch den Glauben, denn er ist unser Vollender. Ich möchte beten. Jesus, danke dir vielmals, dass du dir aufgegeben hast, bist ans Kreuz gegangen für uns. Aber dass das Kreuz nicht das Ende war, sondern du bist auferstanden und wir dürfen jetzt eine ewige Hoffnung haben, eine lebendige Hoffnung haben, weil du den Tod besiegt hast. Unser Leben ist nicht das Ende mit dem Grab, sondern wir dürfen in Ewigkeit bei dir leben, in diesem herrlichen Erbe, das du für uns parat hast. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns immer wieder hilfst, dass wir das Erbe vor Augen haben können und nicht auf irdische Hoffnung setzen müssen. Bist du unsere Hilfe immer und immer wieder, gerade in dem. Amen.